Vereinbarkeits-Espresso. Ein Podcast von Erfolgsfaktor Familie.
Guten Morgen, liebe Teilnehmende. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem heutigen Vereinbarkeits-Espresso, damit die Boomer bleiben, Maßnahmen für flexible und altersgerechte Erwerbsbeteiligung. Ja, schön, dass Sie sich am frühen Morgen alle dazugeschaltet haben. Mein Name ist Larissa Bajoderi, ich bin Referentin im Netzwerkbüro Erfolgsfaktor Familie. Sehr herzlich begrüßen möchte ich auch unseren heutigen Gast, Herrn Professor Martin Brussig. Er ist Leiter der Forschungsabteilung Arbeitsmarkt, Integration, Mobilität am Institut Arbeit und Qualifikation der Universität Duisburg. Schön, dass Sie dabei sind, Herr Brussig.
Hallo, guten Morgen.
Ja, Herr Brussig, viele von unseren Teilnehmenden wissen schon, mit welcher Frage wir bei unserem Vereinbarkeits-Espresso morgens immer starten. Wie trinken Sie denn Ihren Kaffee oder Ihren Espresso?
Also Kaffee nehme ich normalerweise nicht, aber Espresso sehr gerne zum Mittag, nicht vor 12.
Okay, dann hoffe ich, dass wir alle mit oder ohne Espresso hellwach sind, denn jetzt starten wir in das Gespräch und zwar starten wir mit ein paar Zahlen, Daten und Fakten. Könnten Sie uns vielleicht mal einen kleinen Überblick so über die Rechtslage zum Rententhema geben? Wann können Menschen denn ohne Abzüge in Rente gehen?
An der Regelaltersgrenze. Ein sehr schönes Wort. Die ist maßgeblich. Und das Schwierige bei der Regelaltersgrenze ist, dass sie sich bewegt. Sie ist nicht starr. Und das ist das, was mit der Rente mit 67 gemeint ist. Sie gilt ab dem Jahrgang 64. Für 64 ist die Regelaltersgrenze 67 Jahre. Und bis dahin steigt sie. Deswegen hat jeder Jahrgang ein bisschen eine andere Regelaltersgrenze. Zur Regelaltersgrenze kann man abschlagsfrei in Rente gehen und man kann unter bestimmten Bedingungen 2 Jahre vor der Regelaltersgrenze in Rente gehen. Das eine ist die besonders langjährige Versicherung, 45 Jahre, 2 Jahre vor der Regelaltersgrenze, also dann ab Jahrgang 64 und das ist nicht mehr lang, bis es da ist, könnte man dann mit 65 abschlagsfrei in Rente gehen. Und schwerbehinderte Menschen haben auch eine eigene Rentenart. Die können auch 2 Jahre vor der Regelaltersgrenze dann also letztlich mit 65 abschlagsfrei in Rente gehen.
Gibt es denn noch die Rente mit 63, die jeder noch irgendwie so um Ohr hat?
Ja, es gibt sie, aber es sind nicht 63 Jahre, sondern das ist die Rente für besonders langjährig Versicherte. Die Rentenversicherung unterscheidet zwischen langjährig Versicherten und besonders langjährig Versicherten. Die besonders langjährig Versicherten, die brauchen eben 45 Jahre wirklich Beitragszeiten aus sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung. Und dann können sie 2 Jahre vor der Regelaltersgrenze in Rente gehen. Solange wie die Regelaltersgrenze bei 65 lag, war es eine Rente mit 63. Wenn sie in wenigen Jahren bei 67 Jahren liegen wird, dann ist es eine Rente mit 65.
Was ist denn die sogenannte Aktivrente und für wen gilt die?
Die Aktivrente ist eigentlich gar keine Rente, sondern das ist die Möglichkeit, dass wenn man neben dem Rentenbezug dazu verdient, dieser Zuverdienst bis zu einem gewissen Schwellenwert, einem recht hohen Schwellenwert, steuerfrei ist. Im Rentenrecht ändert sich also gar nichts, aber es ändert sich was bei der Steuer. Die Bedingungen dafür sind aber auch strikt. Es muss jenseits der Regelaltersgrenze sein. Zuverdienst bei einem vorzeitigen Rentenbezug ist nicht eingeschlossen. Muss jenseits der Regelaltersgrenze sein. Und es muss sozialversicherungspflichtige Beschäftigung sein. Dadurch sind die Selbstständigen ausgeschlossen. Und wenn all diese Bedingungen zutreffen, dann werden die ersten 2.000 Euro im Monat oder 24.000 Euro im Jahr, und das muss man erst mal schaffen als Rentner jenseits der Regelaltersgrenze, sind die steuerfrei.
Das heißt, das gilt auch nicht für Beamte, sondern wirklich für abhängig Beschäftigte in der Regel.
Richtig. Es gilt für die, die sozialversicherungspflichtig arbeiten.
Wie hoch ist denn der Anteil von Beschäftigten über 55 Jahre auf dem Arbeitsmarkt im Moment?
Also, das kann man absolut und relativ beantworten, um so die Größenordnung klarzumachen. In Deutschland leben etwas über 80 Millionen Einwohner, Größenordnung 83, 84 Millionen Einwohner, 55 bis 64 Jahre. Das sind geburtenstarke Kohorten. Das sind ungefähr 12 Millionen Menschen, die in Deutschland leben. Von diesen 12 Millionen sind drei Viertel in der Größenordnung 9 Millionen erwerbstätig in diesem Alter. 55 bis 64. 9 Millionen, 75%, drei Viertel, das muss man natürlich einordnen. Und zur Einordnung muss man sagen, dass sowohl die Zahl als auch der Anteil der Älteren in Beschäftigung in den letzten 10 Jahren und erst recht in den letzten 20 Jahren deutlich gestiegen sind. Sehr deutlich. Also vor etwas über 10 Jahren, so um 2010, war die Erwerbstätigenquote, wie man dazu sagt, lag die eher bei 50%, dann in den Jahren davor noch niedriger. Also das hat sich sehr stark entwickelt. Ich sage immer ganz gerne, dass Deutschland so in den Jahren um 2005 im europäischen Mittelfeld lag, was die Alterserwerbsbeteiligung anliegt. Seit einigen Jahren ist Deutschland in der Eurozone, was nicht das gleiche ist wie die EU, aber in der Eurozone ist Deutschland quasi Spitzenreiter, was die Alterserwerbsbeteiligung angeht. Und das wurde erreicht, wenn ich das noch sagen darf, durch mehrere Sachen, aber zwei Dinge sind besonders wichtig. Zum einen, es gibt mehr Ältere und die Älteren bleiben dann in Beschäftigung. Das trägt dazu bei, dass mehr Ältere in Beschäftigung sind. Und das andere ist, dass sich die Erwerbsphasen tatsächlich verlängert haben. Das ist ja auch nicht naturgegeben, aber Arbeitsmarktlage, Rentenreform, vor allem Rentenreform und die Arbeitsmarktreform haben dazu beigetragen, dass die Älteren sehr verbreitet länger im Erwerbsleben sind.
Was sind denn die Hauptgründe, warum Erwerbstätige trotzdem sozusagen mit Abzug von Rentenansprüchen frühzeitiger in Rente gehen, als das normale Renteneintrittsalter es eigentlich vorgeben würde?
Das ist natürlich die andere Seite der Geschichte, also die auch dazu gehört, zu dieser Zunahme der Alterserwerbstätigkeit und der Verlängerung der Erwerbsphasen. Das Renteneintrittsalter und erst recht das Arbeitsmarktaustrittsalter, das nicht identisch ist, aber beide haben die große Gemeinsamkeit, dass es vor der Regelaltersgrenze liegt, deutlich vor der Regelaltersgrenze. Und das liegt eben daran, dass man vorzeitig in Rente kann, vor der Regelaltersgrenze. Aber vor allem liegt es daran, dass es sehr viele Menschen gibt, die so lange nicht arbeiten können oder arbeiten wollen. Was sind die Hauptgründe dafür? Danach hatten Sie jetzt gefragt. Ich sehe zwei große Gründe. Der eine große Grund ist, dass das Beschäftigte nicht so lange durchhalten. Das also gesundheitliche Einschränkungen. Sie können dann nicht mehr länger arbeiten. Und egal, ob dann schon eine Rente zur Verfügung steht oder nicht, aber Sie können dann nicht weiterarbeiten und scheiden aus dem Erwerbsleben. Arbeitsbelastung ist der eine große Komplex. Und das andere ist, dass Befragungen eben auch zeigen, dass Beschäftigte frustriert sind von ihrer Arbeit. Und wenn sie die Möglichkeit haben, dann scheiden sie aus, weil sie eben nicht länger arbeiten wollen und genug ist genug. Wenn dann eine Rente bereitsteht, dann wird sie eben auch mit Abschlägen genommen und erst recht, wenn sie ohne Abschläge vorzeitig zur Verfügung steht. Das sind so die zwei großen Gründe. Und dann gibt es noch einen, von dem ich mir vorstellen könnte, dass er an Bedeutung gewinnen wird. Aber das ist noch so ein bisschen in der Schwebe. Es ist viel die Rede von der wirtschaftlichen Transformation, in der die Wirtschaft in der Bundesrepublik steht, betriebliche Umstrukturierungen. Wir hören immer wieder vom Personalabbau, gerade in industriellen Großunternehmen. Und da könnte ich mir vorstellen, dass der Vorruhestand, also betrieblich finanzierte Programme zur Frühverrentung, wieder an Bedeutung gewinnen werden. Aber welches Ausmaß das hat, das ist für mich im Moment noch nicht zu erkennen.
Ja, da verschiebt sich wohl gerade einiges, wie Sie gerade schon angedeutet haben. Bei uns, bei Erfolgsfaktor Familie, geht es jetzt natürlich immer noch um den Blick darauf, was Betriebe tun können, um ihre wichtigen Fachkräfte möglichst lange im Betrieb zu halten. Aber Sie haben natürlich recht. Ich glaube, da muss man sehr differenziert auf den Arbeitsmarkt gucken. Im industriellen Sektor haben wir es tatsächlich mit Arbeitsplatzabbau zum Teil zu tun. In anderen Branchen gibt es nach wie vor einen starken Fachkräftemangel, wie zum Beispiel in der Pflege, in der Erziehung, in einigen speziellen Berufsbildern, die in diesen Bereichen liegen. Sie haben vorhin skizziert, dass der Anteil an älteren Beschäftigten im Vergleich zu 2005 dramatisch gestiegen ist. Hat sich auch unser Blick auf Alter von Menschen in Betrieben damit verändert?
Was sicherlich passiert ist, ist, dass sich Ältere quasi normalisiert haben, dass das, was vor 20 Jahren als alt galt, 50, 55, ist heutzutage normal. Das gilt nicht mehr als alt, ohne, wie ich denke, dass es die Betriebe richtig mitbekommen haben. Und das mache ich daran fest, dass es ja Betriebsbefragungen gibt, die so danach fragen, was machen Sie an altersgerechter Arbeitsbeschäftigungspolitik und an altersgerechten Personalmaßnahmen? Und da gibt es viele Betriebe, die etwas machen, aber die übergroße Mehrheit macht da nichts oder nur ganz basale Sachen, Altersteilzeit oder so etwas. Das zeigt mir, dass auch unabhängig davon, wie aktiv die Betriebe mit ihren älteren Beschäftigten umgehen, eine Alterung stattgefunden hat, dass es sich sozusagen schleichend verändert hat. Und die Veränderung ist tatsächlich immens. Also die Anteile haben deutlich zugenommen, ohne dass, wie ich denke, die Betriebe es richtig mitbekommen haben und erst recht, ohne dass sie auf breiter Front sehr viel dafür tun, die in Beschäftigung zu halten, die jetzt wirklich alt sind. Und das sind die 65-Jährigen.
Was denken Sie denn, welche betrieblichen Maßnahmen eben für die Bindung dieser älteren Beschäftigten denn besonders wirksam sein könnten?
Also wenn ich auf die Hauptgründe schaue, weshalb Menschen vor der Regelaltersgrenze oder sogar auch schon bevor eine Rente zugänglich ist, ihre Beschäftigung aufgeben, also gesundheitliche Einschränkungen und frustriert in der Arbeit, dann sind das schon wichtige Hinweise dafür, was Betriebe tun können. Wie man Belastungen verringert und Arbeit altersgerecht gestaltet, ist sicherlich sehr verschieden in den Betrieben, hängt sehr stark vom Kontext ab. Könnte ich jetzt gar nicht so schlankweg sagen, wie man das insgesamt erreicht. Aber das ist ein wesentlicher Schlüssel. So bleiben Beschäftigte länger in Beschäftigung. Und da geht es nicht um die 63-Jährigen, 65-Jährigen, sondern es geht um 50, 55, 58 Jahre. Um diejenigen geht es da. Und was das andere angeht, Rückzug, nicht mehr länger arbeiten wollen, frustriert in der Arbeit sein. Naja, da gibt es sicherlich Sachen, die können Führungskräfte nicht gestalten, aber es gibt sicherlich auch eine Reihe von Dingen, die können Führungskräfte gestalten. Also Kommunikation, Wertschätzung, das sind so dann immer die Stichpunkte, die dann sehr schnell kommen und an denen auch viel dran ist.
Das heißt, ich würde jetzt aus dem, was Sie gesagt haben, den Schluss ziehen, Unternehmen sollten unbedingt in betriebliches Gesundheitsmanagement investieren, gerade angesichts der sich verschiedenen Alterskohorten. Und Betriebe sollten ihre Führungskräfte schulen, dahingehend, dass sie bereit und in der Lage sind, wirklich auch mit dieser älter gewordenen Belegschaft viel zu kommunizieren, Wertschätzung entgegenzubringen und die Menschen auch immer wieder zu fragen, ob sie sich wohlfühlen in ihrem Job und was vielleicht noch fehlt, damit sie sich wohlfühlen, um den von Ihnen genannten Frust ein bisschen sozusagen wegzubekommen aus dem Berufsalltag, damit die Menschen bereit sind, länger zu arbeiten, gerade in den Bereichen, in denen sie wirklich noch gebraucht werden. Sie sprachen auch das Thema Altersteilzeit gerade an, Herr Professor Brossig. Aber Teilzeit reduziert natürlich auch sofort das Gehalt und dann auch die späteren Rentenansprüche von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Und es reduziert natürlich auch wichtige Arbeitsstunden von Fachkräften, die möglicherweise noch gebraucht werden. Was können Unternehmen denn aus Ihrer Sicht tun, um die Arbeitszeitreduzierung zu vermeiden von älteren Beschäftigten?
Lassen Sie mich erst noch zwei Sachen zu Ihrer Zusammenfassung sagen oder also zu Wertschätzung und Kommunikation. Das eine ist, es ist natürlich nicht leicht, den richtigen Ton zu treffen. Also wir sind alle erwachsene Menschen und klare Kommunikation ist offenbar nicht immer einfach. Aber wir wissen eben auch aus unseren eigenen Erfahrungen, aus den Erzählungen, aus dem Freundes- und Bekanntenkreis, wie es eben schieflaufen kann und was da so alles verkehrt gemacht werden kann. Und das andere, also Ton zu treffen ist nicht leicht, aber es ist wichtig. Und das andere ist, es geht hier nicht nur um Ältere, sondern es geht um die Belegschaft insgesamt. Also es gibt natürlich nicht eine Wertschätzung extra nur für Ältere oder eine transparente Information nur für Ältere, sondern davon profitieren alle. Das muss man auch immer im Blick behalten. Also altersgerechte Arbeit ist eben auch alternsgerechte Arbeit.
Was heißt alternsgerechte Arbeit?
Alternsgerechte Arbeit heißt, dass man in einer Beschäftigung gut alt werden kann. Ja. Und altersgerechte Arbeit heißt, dass sie eben für Ältere angepasst ist. Ich glaube, dass es viel einfacher ist aus einer praktischen Sicht, wenn man sich schon fragt, wie können Ältere bei uns länger arbeiten, aber indem man sich zunächst mal fragt, wie sollen die Arbeitsbedingungen so eingerichtet sein, dass im Prinzip jeder hier gut arbeiten kann und dann können es eben auch die Älteren. Teilzeit ist ein Einkommensverlust und dadurch auch ein Verlust für die Rentenansprüche. Bei Altersteilzeit ist das gerade nicht der Fall. Also wenn Altersteilzeit verabredet werden kann, ist eine besondere Form von Teilzeit, dann bezahlt der Betrieb Rentenansprüche fast in dem Umfang und durch tarifliche und betriebliche Vereinbarungen manchmal auch exakt in dem Umfang, die gezahlt worden wären, wenn man in Vollzeit weitergearbeitet hätte. Das ist natürlich eine privilegierte Form von Teilzeit, die Jüngeren nicht zur Verfügung steht, die aber gerade dieses Bedenken ausräumen soll, dass man durch Teilzeit auch Rentenansprüche verliert. Man verliert durch Teilzeit an Einkommen, das ist richtig, aber man bleibt dadurch länger in Erwerbstätigkeit. Also es gibt sicherlich auch einen erheblichen Teil von Beschäftigten, die, wenn sie vor der Alternative gestellt werden, weiterarbeiten oder ausscheiden. Aber wenn sie vor die Alternative gestellt werden, ausscheiden oder Teilzeit, dann in Teilzeit weitermachen. Ich habe kürzlich eine Untersuchung gesehen und da kommt raus, dass sich im Arbeitszeitumfang, gerade bei, also auch unter den Älteren, gar nicht so viel verändert hat. Aber in der Erwerbsbeteiligung der Älteren hat sich sehr viel verändert. Das heißt, durch den Wechsel auf Teilzeit wird nicht so viel Arbeitsangebot eingebüßt wie durch den Rückzug aus Erwerbstätigkeit insgesamt.
Das sind spannende Zahlen und spannende Erkenntnisse. Was sind denn die wichtigsten Vereinbarkeitsherausforderungen älterer Beschäftigter?
Also wir reden viel von Vereinbarkeit im Zusammenhang mit Kindern und Betreuung. Bei den Älteren sind die Kinder in aller Regel groß und oft schon aus dem Haus, aber haben dann vielleicht selber Kinder. Also dann stellt sich die Frage nach Enkeln. Es stellt sich zunehmend die Frage nach den eigenen Eltern. Denn es ist keine Seltenheit, dass Beschäftigte heute jenseits von 60 sind und in Rente gehen können und die eigenen Eltern noch leben, aber dann hochbetagt sind, selber pflegebedürftig werden. Und um pflegebedürftig zu werden, muss man nicht 80 sein. Ja? Und dann gibt es natürlich auch die Sorge um den Partner und die Partnerin. Also wenn jemand, wie ich sagte, wichtiger Grund, um vorzeitig aus dem Arbeitsleben auszuscheiden, gesundheitlich eingeschränkt ist, dann hängt da natürlich oft ein Partner, eine Partnerin dran, die sich wenn die gesundheitlichen Einschränkungen wirklich schwerwiegend sind, ganz erheblich sind, sich dann um diesen Partner auch kümmern muss.
Was können denn Betriebe für solche Mitarbeitende tun?
Ich denke, dass da Flexibilität der Schlüsselbegriff ist. Also was die Arbeitszeiten angeht, was freie Tage angeht. Es steht auch immer wieder im Raum, jetzt, wenn es um gesundheitliche Beeinträchtigungen geht, so etwas wie zusätzliche Urlaubstage, zusätzliche Karenztage einzuführen. Also das ist jetzt nicht, um das Vereinbarkeitsproblem zu lösen, aber in solche Richtungen wird manchmal gedacht, wenn es darum geht, was wären altersspezifische Maßnahmen, um mit gesundheitlichen Einschränkungen nachlassender Leistungsfähigkeit umzugehen?
Es gibt natürlich auch viele Mitarbeitende, die in so einer Sandwich-Position sind. Die sind vielleicht 50 plus und Sie haben ja gesagt, dass betriebliches Gesundheitsmanagement, also die Erhaltung der Arbeitsfähigkeit angeht, müssen wir auch lange vor dem regulären Renteneintrittsalter schon ansetzen. Also Menschen in einer Sandwich-Position, die noch pubertierende Kinder im eigenen Haushalt haben und sich schon um ihre älteren Angehörigen kümmern. Das ist natürlich eine Doppelbelastung. Und dazu kommt dann eben noch die Erwerbsarbeit. Sie sagten als Lösung Flexibilität von Arbeitgebenden. Meinen Sie damit jetzt Teilzeitangebote oder meinen Sie auch noch höheres Maß an Arbeitszeitflexibilität, also an Arbeitszeitsouveränität für die Beschäftigten?
Das meinte ich. Aber es ist auch hier natürlich immer wieder auszutarieren, denn es muss ins betriebliche Gefüge passen. Die Teams müssen entsprechend kooperieren. Die Führungskräfte müssen es so einrichten können, dass die Kolleginnen und Kollegen es eben auch nicht als Sonderregelung, als Privileg oder so etwas anbieten, dass die Arbeit nicht einfach weitergeschoben wird zum nächsten Schreibtisch. Und so eine Atmosphäre herzustellen oder so eine Art von Zusammenarbeit herzustellen, dass die Ergebnisse am Ende dann doch noch geliefert werden können. Das ist nicht leicht, aber das ist die Aufgabe, das ist die Herausforderung. In vielen Fällen gelingt es, in vielen Fällen gelingt es nicht. Daran ist zu arbeiten.
Ja, ich würde gerne noch auf ein Thema mit Ihnen kommen, Herr Professor Brussig. Und zwar hören wir ja ganz oft, ich habe auch einiges darüber gelesen, dass es sogenannte unbewusste Vorurteile älteren Menschen gegenüber gibt. Wir nennen die auch Unconscious Bias. Und da gibt es dann so Zuschreibungen älteren Beschäftigten oder älteren Kolleginnen und Kollegen gegenüber, wie fehlende Digitalkompetenz und zu hohe Gehaltsforderungen, zurückgehende Leistungsfähigkeit und Belastbarkeit, fehlende Anpassungsfähigkeit an junge, dynamische Teams, gerade wenn zum Beispiel auch die Führungskräfte sehr viel jünger sind als man selber. Was davon ist denn durch wissenschaftliche Erkenntnisse gedeckt? Können Sie dazu etwas sagen?
Das kann ich in dieser Allgemeinheit nicht so gut sagen.
Ja.
An einigen Sachen ist was dran. Andere Sachen sind, ich will nicht sagen vorgeschoben, sondern vielleicht nicht gut gerahmt, sagen wir mal. Ja? Also beginnen wir mal bei den Gehaltsvorstellungen. Ich hatte am Anfang gesagt, Betriebe kommen in Umstrukturierung, entlassen Personal, woanders wird Personal gesucht. Die Umstrukturierungen sind in der Industrie. In der Industrie, gerade in den Großbetrieben, tariflich gesichert, wird sehr gut bezahlt. In der Pflege wird Personal gesucht, im Handwerk wird Personal gesucht. Da wird nicht so gut bezahlt, bei weitem nicht so gut. Und dass es da Anpassungsprobleme gibt, das ist schon so. Welche Lösungen dafür gefunden werden können, dass Personen unterschiedlich flexibel sind, dass an der neuen, niedriger entlohnten Arbeit vielleicht andere Sachen besser passen, das kann schon sein. In anderen Fällen, wenn man dann noch weiter weg muss, wenn man vielleicht noch umziehen muss, ist es schon sehr viel schwerer. Das ist so das eine, wo ich sagen wollte, da ist was dran. Bei dem anderen mit der Digitalkompetenz, da bin ich mir nicht so sicher. Also klar gibt es die Generation der Digital Natives und die Älteren gehören nicht dazu. Aber dass Ältere jetzt per se lernungewohnt, lernunwillig wären oder so, also das würde ich nun auf gar keinen Fall sagen. Da kommt es wahrscheinlich eher darauf an, wie sehr man die dann tatsächlich noch dabei haben will in dem neuen Programm oder in dem neuen betrieblichen Ablauf, der dann verabredet wird und der dann erfordert, dass man eben auch softwareseitig neue Dinge kennenlernt. Also es fällt da recht verschieden auf und man muss die Leute da abholen, wo sie stehen und dann kann man sie auch mitnehmen. Ne?
Okay, dann brechen wir mal eine Lanze dafür, auch etwas ältere Beschäftigte einzustellen und auch vor allen Dingen weiter zu beschäftigen mit den entsprechenden Angeboten. Letzte Frage, Herr Professor Brussig. Was können Unternehmen denn tun, damit sie nicht in eine oft von ihnen selbst gestellte Falle stolpern, nämlich trotz dringenden Fachkräftebedarfs keine älteren oder ungern ältere Beschäftigte, die auf dem Arbeitsmarkt zu finden sind, einzustellen?
Also kurze Antwort darauf, Sie sollen in Ihre eigene Belegschaft schauen. Denn es ist hochwahrscheinlich, dass die Belegschaft mitgealtert ist, ohne dass Sie es richtig gemerkt haben. Und dann können Sie daran sehen, dass die Älteren tatsächlich mitarbeiten, den Betrieb leistungsfähig halten. Und darüber sollten Sie sich bewusst werden.
Dann danke ich Ihnen ganz, ganz herzlich, dass Sie hier als Gesprächspartner dabei waren, Herr Professor Brussig. Vielen Dank auch an Sie, liebe Teilnehmende, für Ihr Interesse. Kommen Sie gut in den Tag und denken Sie daran, 30. Juni, da ist unsere Multiplikatorenveranstaltung, und merken Sie sich auch schon den 11. September für unseren Unternehmenstag vor. Alles Gute für Sie und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank auch von mir. Tschüss.